Herzlich willkommen beim New Work Talk Podcast, dem Podcast für Entscheider. Die Arbeitswelt wandelt sich stetig und stellt große Herausforderungen an uns alle. Wie werden wir in der nahen Zukunft arbeiten? Wie realistisch ist die Umsetzbarkeit neuer Arbeitsformen? Mit welchem Aufwand sind diese verbunden? Und was muss bzw. wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren in der Arbeitswelt für uns ändern? Diese und viele weitere Fragen versuchen wir im Rahmen des New Work Talks zusammen mit spannenden Gästen zu beantworten, um Ihnen als Entscheider Ideen und Denkanstöße mitzugeben. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Anhören der heutigen New Work Talk Podcast Folge. Heute zu Gast im New Work Talk Podcast der Gründer des Möbelkollektivs in Nürnberg, Thomas Dormann. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des New Work Talk Podcasts. Mein Name ist Marco Sommer und ja, wir sind mittlerweile schon im zweistelligen Bereich. Wir haben, auf jeden Fall mehr als 10 Folgen bereits aufgenommen. Das heißt, wir haben die erste Podcaster-Hürde genommen, die normalerweise so bei Folge 7 ist. Podcast mache ich nicht alleine. Bekanntlicherweise sind dabei Tobias Augsten und Markus Blank. Grüßt euch beide.
Wunderschönen guten Abend, Marco.
Ebenfalls.
Hallo Marco.
Guten Abend. Hallo.
Servus.
Hier, wie war euer Arbeitstag heute? Tobias, wie war deiner?
Ja, Videokonferenzen. Also ich glaube, das ist jetzt, die 7. oder 8. heute.
Holla.
Eben New Work.
Klasse, sehr cool. Und Markus, bei dir?
Perfekter Tag, erfüllt, kurzweilig. Lediglich die Wetterlage ließ heute wenig Platz für Höhenflüge. Aber ansonsten alles genial.
Toll, sehr cool.
Wie war deiner?
Meiner war auch in Ordnung und klar, es geht natürlich immer mehr, aber im Prinzip alle Ziele erreicht, die ich mir am Morgen halt aufgeschrieben hatte, so To-Do-Liste und dementsprechend alles abgearbeitet, absolut fein.
Wie ist denn die Temperatur in Südfrankreich?
Heute Nacht war es ein bisschen kalt. Ich glaube, das war so eine allgemeine Kältewelle, ich glaube auch in Deutschland. Aber während des Tages ist es dann wieder hochgegangen, so auf 15, 18 Grad. Und heute Nacht wird es auch wärmer, also deutlich wärmer. So 8 Grad, 10 Grad haben wir heute Nacht. Und morgen soll es dann irgendwie 19 werden.
Besser wie bei uns.
Genau. Hier, lass uns nicht über Wetter plaudern, sondern wir haben einen interessanten Gast, den wir unbedingt interviewen wollen und mit Fragen löchern möchten. Wer mag ihn vorstellen von euch beiden?
Das übernehme ich heute Gerne, Abend. Markus. Unser heutiger Gast ist der Thomas Dormann. Tommy und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Er arbeitet schon sein halbes Leben. Das sind mittlerweile 25 Jahre. Man will es kaum glauben, wie alt wir geworden sind. Gerne an sinnvollen Lösungs- und Einrichtungskonzepten und dabei für kleine und große Unternehmen. Dabei folgt auf eine Anstellung beim Fachhandel im Jahre 2000 seine Selbstständigkeit. Und seit Anfang 2016 dann die Gründung der Möbelkollektiv GmbH in Nürnberg. Zusammen mit seinen Geschäftspartnern und einem Netzwerk von rund 30 Individualisten ist er da aktiv. Und in dem Zusammenhang wurden auch schon diverse Transformationsprojekte in vielen Unternehmensbereichen und verschiedenen Größenordnungen umgesetzt. Von Erfolgen, aber auch von Fehlern kann er uns heute Abend erzählen. Und deswegen begrüße ich dich ganz herzlich heute bei uns im Talk. Herzlich willkommen, Tommy.
Ja, herzlichen Dank an euch und die Einladung zu diesem netten Kamingespräch ohne Kamin.
Aber das ist eine gute Idee, müssen wir noch anschaffen hier.
Zu später Stunde, freue mich sehr, dass ich da sein darf. Und du hast ja gerade schon gesagt, 25 Jahre, eine lange Zeit, viel passiert, Kinder groß geworden, Silberhochzeit gefeiert. Aber eine Menge Entwicklung auch drin. Und ich habe vorhin drüber nachgedacht, wären uns ein paar Fehler vielleicht früher passiert, hätten wir das Möbelkollektiv sogar schon 5 oder 10 Jahre früher gegründet. Mhm. Den Bedarf für das Begleiten von Unternehmen, das Begleiten in Projekten, die damit zu tun haben, dass Mitarbeiter unterschiedliche Bedarfe haben, unterschiedliche Individuen sind, die zum Beispiel auch gerne in Südfrankreich arbeiten. Diese Projekte, die hätten wir auch viel früher schon anfangen können. Jetzt haben wir es halt 2016 gemacht und das Möbelkollektiv gegründet Mir hat allerdings vorher auch ein kongenialer Partner gefehlt, den ich heute habe, der ungefähr diametral unterschiedlich zu mir ist, vom Typ her. Und deshalb ergänzen wir uns da sehr gut. Das Möbelkollektiv, vielleicht habt ihr euch gefragt, wie diese Geschichte entstanden ist, hatte im Anfang eine Phase, in der wir vom vorherigen Projekt Einrichten übergegangen sind in eine konzeptionellere Phase, die heute viel mehr Dienstleistung zu tun hat. Und in dieser Zeit ist viel passiert und da berichte ich gern über Fehler, Scheitern, aber auch Erfolge aus der Zeit.
Ich habe mal eine allgemeine Frage. Möbelkollektiv, was verbirgt sich genau dahinter? Ist mir noch nicht ganz klar, deswegen frage ich nach.
Gerne, gerne. Marco, das Möbelkollektiv hat im Namen ja zwei Begriffe und Möbel. Das umfasst bei uns zweierlei, die Raumstruktur und die passende Emotion. Die Raumstruktur entspricht nach unseren Vorstellungen und denen unserer Projektpartner der individuellen Organisationsstruktur. Sie bildet diese ab und wird dann eben auch flexibel und modular ausgelegt. Die Raumstruktur entwickeln wir gemeinsam, immer mit unserem Anteil, aber auch nicht ohne den Anteil unserer Partner, die uns dazu beauftragen, zu einer individuellen Lösung. Und diese Raumstruktur, die hat zur Basis eine Analyse, die wir mit Workshops und den Kunden, die ihre mandatierten Mitarbeiter zu uns senden, herausfinden, erarbeiten auf unsere Möbelkollektivweise. Und bei dieser Raumstruktur bleibt es nicht, sondern wir müssen dann Orte schaffen, die das abbilden, was die Firmen ausmacht, das, was sie in Zukunft dort gemeinsam kooperativ schaffen wollen, aber vor allem auch emotionale Orte, die eben anregen, die aber auch entspannen, die kreativen und innovativen Möglichkeiten aufmachen, die dadurch entstehen, dass eben Menschen miteinander ins Arbeiten kommen. Das Möbelkollektiv hat aber auch einen zweiten Teil im Namen und der ist Kollektiv. Und das heißt, wir arbeiten, außer dass wir einen Kern haben, der auf einer Ebene die Firma gegründet hat, mit Netzwerkpartnern. Das sind derzeit circa 30, ständig wachsend seit 2016. Und diese Netzwerkpartner ermöglichen uns erst, in Projekten in unterschiedlicher Zusammensetzung diese Lösungen mit Kunden, Partnern zu entwickeln. Also das Wie ist vielleicht sogar noch ein Stück weit wichtiger als das Was, wobei wir uns ziemlich sicher sind, dass wir mit Veränderungen, die derzeit wieder sehr stark uns fordern, das Was auch immer mit unseren Projektpartnern umsetzen können. Also die Raumstruktur ist jetzt in aller Munde, wo wir zu viert heute Abend ja auch an völlig unterschiedlichen Orten sitzen und in diesen Orten auch unterschiedliche Tagesabläufe gehabt haben.
Jetzt hat der Markus von 30 Individualisten gesprochen. Das klingt ja toll, aber sag mal, was sind denn da für Disziplinen vertreten, die bei euch im Kollektiv zusammenarbeiten?
Verschiedenste Charaktere, mal gar nicht so sehr fachlich gemeint, sondern als Persönlichkeiten, Individualisten. Da sind vom Fach betrachtet Innenarchitekten genauso dabei wie Designer, UI, UX-Entwickler genauso dabei wie Software-Spezialisten. Da sind Coaches dabei, die sich mit dem Wesen der Arbeit beschäftigen, die in Thinktanks mitarbeiten. Da sind aber auch Mitarbeiter, die zum Beispiel in anderen Firmen arbeiten, aber auch mit uns zusammenarbeiten, die sich dieses Recht auch mit den anderen Firmen verhandelt haben, die also zwei oder mehr Jobs machen und das auch gern machen und das auch bewusst machen. Wir haben eine Menge im Netzwerk, die ganz praktische Themen bearbeiten, wie zum Beispiel Handwerker für unterschiedliche Gewerke. Aber wir arbeiten auch viel mit Personen, die grafisch arbeiten und das auch auf Wände, Decken oder Scheiben produzieren. Wir arbeiten aber auch mit Gesundheitsspezialisten, die sich um das Thema Arbeitsgesundheit, Gesundheit bei der Arbeit in verschiedensten Lebensbereichen beschäftigen. Und es sind diverse weitere, die das Netzwerk ja auch Richtung Events und Veranstaltungen noch komplettieren.
Habe ich gesehen auf der Website, ihr macht sogar Party. Ihr habt auch DJ-Abende und sowas.
Wir haben es tatsächlich geschafft, in der Entspannungsphase zwischen Ende Delta und Anfang Omikron noch eine Veranstaltung über die Bühne zu bekommen. Und es war uns eine Riesenfreude, das zu beobachten, wie die Leute zusammengekommen sind und sich verbunden haben. Also immer und bei jeder Situation stellen wir fest, dass wenn verschiedene Menschen mit verschiedenen Charakteren zusammenkommen, dass die Summe dessen, was dabei entsteht, mehr ist als die Einzelteile. Deswegen musste ich gerade, Tobi, auch denken, als du gesagt hast, 7 digitale Themen, die du heute schon mit unterschiedlichsten Techniken bearbeitet hast, ist natürlich wahnsinnig produktiv, was die Information angeht. Aber ich wünschte, du könntest bei der nächsten Afterwork dabei sein.
Und ich habe gesehen, in der Vorbereitung auf eurer Website möbelkollektiv.de, ihr spielt auch gerne mit Legosteinen, ne? Stichwort Lego Serious Play.
Wir haben ja noch gar nicht über die vielen Methoden gesprochen, die es gibt, die in Projekten natürlich Sinn machen. In unserer Safari, das ist der Workshop, um bestimmte Themen zu analysieren, wo wir in einem Funktionsbereich ganz unterschiedliche Aufgaben stellen, haben wir auch einen Part, in dem es eben um Lego Serious Play geht, wo es eigentlich ein Mittel dazu ist, aus der Hand heraus, aus der Emotion heraus Ideen zu entwickeln und damit auch nicht hierarchisch am Tisch, auch von stillen Personen, von Introvertierten super Ergebnisse für die Gruppe mit zu erarbeiten. Und da das Ganze ja abgestimmt ist auf ein Gesamtkonzept, wo es darum geht, die Leute vorher mitzunehmen und die Motive zu klären, ist es auch ein lockeres Beginnerthema, um danach mit einem Verwirrungselement später in die Funktionsarbeit reinzukommen.
Jetzt erzähl uns mal, was hat denn die Pandemie für euch bedeutet? War das jetzt viel mehr Arbeit, weil die Kunden alle Lösungen verlangt haben? Oder war das eher Krise bei euch? Was hat die Pandemie mit euch gemacht?
Wir hatten vor der Pandemie mit Beginn 2016 intensiv darüber nachgedacht, wie wir arbeiten möchten. Das hatte ja auch alles seinen Grund, warum wir gegründet haben. Wir kommen vielleicht gleich noch darauf. Und hatten uns da gefragt, in welchen Räumen findet das Ganze denn statt? Und Es wäre beispielsweise möglich gewesen, auch Konzepte mit Kunden vor Ort beim Kunden zu erarbeiten. Es wäre auch möglich gewesen, auf ein Büro völlig zu verzichten und aus dem Wohnzimmer heraus, aus dem Café heraus und bei Partnern und Kunden zu arbeiten. Wir haben uns dagegen entschieden. Wir hatten dann durch einen Zufall die Gelegenheit, viel mehr Raum zu bekommen für unsere Räumlichkeiten, als wir ursprünglich geplant hatten, und haben dann ja mit einem sehr kleinen Team zu dritt damals begonnen und hatten so viel Platz, dass wir gedacht haben, können uns da ausbreiten. Wir arbeiten aber gleichzeitig auch von zu Hause aus. Wir legen uns auch nicht fest und wir haben eine Menge Fläche. Und da wir diese analoge Plattform damals geschaffen haben und uns sowieso ja mit dem Thema Konzepte für neues Arbeiten beschäftigten, war klar, dass wir relativ schnell auch zu dem Ergebnis kamen, dass wenn wir wachsen, und das sind wir ja ständig durch permanenten Besuch und permanente Interaktion, dass wir mit festen Arbeitsplätzen nicht klarkommen, dass wir unsere Plätze frei wählen zu jeder Zeit, an jedem Ort, entweder eben von zu Hause, unterwegs oder eben im Büro. Und deshalb hatten wir sowohl die Möglichkeit, schon früh auch digital zu arbeiten, bevor Corona sich überhaupt andeutete, hatten also persönlich vom Arbeitsfluss her überhaupt keine Schwierigkeiten, auch in der ersten Phase zu reduzieren. Und die auch gefährdeter waren, haben das intensiver gemacht. Wir haben natürlich auch viel Fläche. Also uns selbst hat es tatsächlich überhaupt nicht betroffen. Wir haben Masken hergestellt mit Graffiti drauf für uns selber. Wir haben getestet. Wir haben Workshops tatsächlich durchgeführt nach allen Regeln, die zum jeweiligen Zeitpunkt galten. Und wir haben in den Jahren dieser Krise selbst einfach weitergearbeitet und hatten auch ständig weiter Besuch von Menschen, die mit uns arbeiten wollten. Also kurz gesagt, Tobi, auf deine Frage zu antworten, wir haben davon nichts gemerkt. Und die, die mit uns gearbeitet haben, hatten natürlich andere Fragestellungen, zum Teil als vorher, aber auch in der Zeit 2016, auch in der Zeit, bevor das Möbelkollektiv gegründet wurde, in 2010 oder in 2000, als ich mich selbstständig gemacht habe, gab es schon immer Bedarf, Veränderungen, die von außen kamen, Veränderungen, die aber auch notwendig von innen begleitet werden mussten, mit entsprechenden Räumen zu umgeben. Und das hat sich gar nicht geändert. Es ist nur eine weitere Komplikation eben dazu gekommen. Das Thema Homeoffice macht ja vielen Firmen Sorgen, und zwar hinsichtlich der Verbundenheit mit ihren Mitarbeitern, dem, was an Qualität auf der Strecke bleibt, der Fluktuation, des Nicht-Onboarding neuer Mitarbeiter, aber auch das Thema, dass die Mitarbeiter einfach zum Teil keine Lust mehr haben, in die alten Gebäude mit alten Funktionen zurückzukehren.
Tommy, jetzt bist du ja anhand von deinen Ausführungen sehr praxisorientiert. Kannst du mal vielleicht in wenigen Sätzen darstellen, welchen Nutzen hat für dich New Work in deinem täglichen Tun?
Meinst du unser Tun, New Work, so wie wir arbeiten, oder meinst du New Work allgemein in Projekten für unsere Projektpartner?
Also eher das Zweite. Du hast da jetzt ausgeführt, wie ihr Möbelkollektiv arbeitet, wie die Zusammenhänge sind, welche Partner ihr arbeitet, in welcher Vielschichtigkeit, dass ihr unterwegs seid. Also für mich wäre jetzt eher der Punkt von euch in Richtung zu euren Kunden.
Der Nutzen für neue Arbeit, und wir nennen das ja lebenswerte Arbeitsorte, besteht darin, dass in vielen Projekten der Connect, die Verbindung zwischen einzelnen Mitarbeitern, aber auch zwischen den unterschiedlichen Ebenen, die es vorher gab, zwischen den Orten, aber auch älteren und jüngeren Mitarbeitern verloren gegangen ist. Und bei neuer Arbeit geht es aus unserer Sicht darum, diese Verbindung wieder möglich zu machen. Wir bilden uns dabei überhaupt nicht ein, dass wir mit einer passenden Raumstruktur, die eben für die nächste Veränderung auch schon vorausgedacht ist, und mit den richtigen Emotionen, die wir herausgefunden haben, sodass wir die Räume so gestalten, dass dort Spannendes passieren kann, sodass die Mitarbeiter eben sich dort auch wohlfühlen und auch gerne dahin kommen. Da bilden wir uns überhaupt nicht ein, dass wir damit schon die ganze Lösung bieten. Möglich wird das ja erst durch sehr viele andere Parameter, die sehr davon abhängen, was die Firmen, was die Führungskräfte in den Firmen, was aber auch alle Mitarbeiter in den Firmen bereit sind, selbst zu investieren in ein Unternehmen, das sie hoffentlich als eine Familie betrachten, die mehr ist als nur der Ort, der den Lohn bezahlt. Das ist bei vielen unserer Partner so. Und viele dieser Partner hatten auch die Situation, dass sie sehr, sehr engagierte Mitarbeiter bei sich hatten und diese engagierten Mitarbeiter auch nicht verlieren wollen. Viele unserer Partner haben auch einen hohen Bedarf an ständig neuen Mitarbeitern. Und in beiden Fällen ist ein anderes Arbeiten eine alternative Lösung für die, die bisher, wenn wir uns ehrlich machen, vor unserem inneren Auge erscheint, nämlich eine hohe Zahl an Stunden mit einer schnellen und konzentrierten Tätigkeit zur Erreichung von möglichst vielen Zielen zu beschreiben, die sich davon unterscheidet. Denn ich glaube, wenn ich in unsere Projekte schaue, geht es eher darum, wie man nachhaltig zu einer Lösung kommt, die für die Menschen auch eine Qualifikation, eine Steigerung ihrer Tätigkeiten, nicht nur in Richtung Bildung und Wissen, sondern auch in Beziehungen und Kontakte weiterentwickelt.
Jetzt ist es aber doch auch so, wir reden ja immer über New Work und wir haben vorhin von Erfolgen, aber auch, ich sag mal, von Fehlerquellen oder Fehlerthemen gesprochen. Jetzt ist es ja so, wenn wir das Gegenteil von New Work betrachten, also sprich Old Work, es ist ja per se nicht schlecht. Aber, und ich sag mal, diese Weiterentwicklung zu New Work sind halt einfach ein paar Facetten, die wir dann entsprechend dazu ergänzt oder zusätzlich mit aufnimmt. Wie siehst du den Zusammenhang? Also war alles vorher schlecht und wir müssen uns komplett umstülpen oder ist es einfach, ja, wie man so schön sagt, der Transformationsprozess?
Das, was vorher gut war, das, was vorher Sicherheit gegeben hat, das, was vorher zum Beispiel Rückzug möglich gemacht hat, Privatheit oder die Ausbildung von individuellem Raum, ist ja nicht per se schlecht. Also wenn du zum Beispiel einen festen Arbeitsplatz ansprichst, dann wird das ja heute genauso für altes Arbeiten gehalten, wie heute Obstkorb oder Kicker für neues Arbeiten gehalten wird. Und beides wird damit eigentlich leider ein bisschen abgewertet, weil sowohl das eine als auch das andere kann total viel Sinn machen in bestimmten Fällen für bestimmte Personen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir neues Arbeiten umsetzen, tun wir das ja nicht für die Außendarstellung. Das ist übrigens auch ein Aspekt, natürlich auch ein ein wenig für die Außendarstellung, aber vor allem für die, die es betrifft, für die, die davon wirklich schmerzhaft auch getroffen werden, wenn ihnen Freiheiten beschnitten werden, wenn ihnen Möglichkeiten genommen werden, wenn sie nicht das tun können, und zwar lange, den ganzen Tag, was sie eigentlich tun möchten. Hm. Also das Kategorisieren von alten und neuen Verhaltensweisen oder das reine Agile, was ja oft als Nonplusultra des neuen Arbeitens genannt wird, wobei agil ja nochmal wirklich auszudifferenzieren wäre. Was heißt denn das eigentlich? Dieses reine Reduzieren auf Schlagwörter führt aus unserer Sicht zu nicht viel. Es ist sowieso immer ein Entwicklungsprozess. Veränderung findet ja nicht von heute auf morgen statt. Und er ist auch nicht zu Ende, wenn das, was man sich geschaffen hat, erstmal wunderbar funktioniert. Der Beweis, ob das Ganze richtig war, wird sich bei der nächsten Veränderung zeigen.
Ja, absolut richtig. Also das sehe ich genauso. Hast du recht, ja.
Ich habe eine Frage, und zwar eure Kunden, die ihr betreut, aus welchen Branchen kommen die so?
Aus Branchen, die die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, die Möglichkeit haben, auch Entscheidungen zu treffen, aus Branchen, die Veränderungsbedarf sehen und in aller Regel Veränderungslust verspüren, die oft mit Themen wie Software zu tun haben, die oft im Bereich von Banken, von Agenturen, von Unternehmen sind, die mit Technik zu tun haben oder mit Medizin, die Dinge entwickeln, die klein sind, die mittelgroß sind und eher selten auch ganz groß sind. Denn mit ganz großen haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir, wenn es um das Thema Wirksamkeit geht, natürlich an unsere Kapazitätsgrenzen stoßen. Wir können auch zu 30st oder auch zu 50st nicht lösen, was ein Konzern benötigt. Da handelt es sich dann um Projektflächen, und Projektflächen sind toll, aber natürlich nicht das große Ganze. Man kann dort nicht das umsetzen, was man umsetzen kann, wenn man sich um sehr viele Themen kümmert und nicht um einen bestimmten Bereich, der ein bisschen exotisch innerhalb eines Konzerns dann genutzt wird. Das sind ja oft Entwicklungsabteilungen, an die ich da denke. Das sind dann oft Experimentierfelder, die machen durchaus Sinn. Aber wenn es um die Wirkungsebene geht, dann sind die natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, denn es ist ein bisschen wie unterm Brennglas. Die Menschen, die dort arbeiten, sind dann natürlich auch damit konfrontiert, dass sie Besucher bekommen, dass verschiedene Menschen aus dem Konzern sich das auch angucken wollen, dass da Unterschiede da sind und dass man dann eine Menge Kommunikation aufwendet, damit das Ganze entsprechend auch angenommen werden kann.
Es geht ja heute auch darum, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Was kann denn bei so einer Transformation schiefgehen? Oder vielleicht hast du ein Beispiel, wo du sagst, da hat das Unternehmen sich falsch verhalten oder einen Fehler gemacht und dann sind Dinge passiert, die nicht so beabsichtigt waren. Also vielleicht mal von der Seite kommend, was kann denn bei der Transformation schiefgehen?
Bei der Transformation kann vor allem die Kommunikation schiefgehen. Denn die Transformation funktioniert ja nur auf freiwilliger Basis. Und sie muss ja von allen verstanden sein. Und nicht nur der Sinn des Ganzen muss ja vermittelt sein, sondern das Ganze muss wirklich angenommen werden. Es muss also ein Projekt sein, das alle wirklich umsetzen wollen. Und wenn man das festgestellt hat und wenn das Mandat zur Zusammenarbeit da ist, dann ist es natürlich elementar, dass die, die das leben und vorleben, also ich meine jetzt zum Beispiel die Führungskräfte, die Teil des Prozesses sind, sich dann auch dafür einsetzen und diese Dinge als erste annehmen. Es ist also elementar, dass diese gelebte Veränderung keine theoretische bleibt, sondern dass man in ein gemeinsames Arbeiten kommt und der Erste ist, der die Ruhezone nutzt, der den Kommunikationsbereich nutzt. Uns ist in vielen Fällen, und das ist eben auch für das Scheitern von Projekten möglicherweise verantwortlich, verloren gegangen, dass es ja früher selbstverständlich war, nicht an einem Ort zu arbeiten und sich auch nicht mit einer Tätigkeit, mit einer bestimmten Stundenzahl in einem Büro aufzuhalten. Es war ja für viele völlig selbstverständlich, dass man das Unternehmen verlassen hat, dass man in einen Club gegangen ist, dass man sich getroffen hat, dass man Netzwerkarbeit geleistet hat, dass man in vielen Bereichen ja auswärts gearbeitet hat, dass man die Themen nicht verortet hat und sich daran gemessen hat, dass man möglichst viel Zeit an einem bestimmten Ort verbringt und das dann auch andere noch vorschreibt. Also am ehesten sind es Projekte und wir versuchen dann auch immer dem nicht auszuweichen, sondern das offen anzusprechen und darauf zu verweisen, dass es vielleicht auch noch Zeit braucht, damit man dann eine gute Basis hat, das weiterzuentwickeln. Aber in solchen Fällen macht es oft keinen Sinn, eine Veränderung vorzunehmen, macht es keinen Sinn, ein Budget in die Hand zu nehmen, zu investieren und Dinge anzupacken, die man nicht mit Konsequenz auch umsetzen möchte. Es ist nichts schlimmer und torpediert nichts schlimmer die Motivation von Menschen, als sie auf die Bäume zu jagen. Sie wollen möglicherweise was verändern. Sie bringen sich ein in die Prozesse. Sie gestalten und entwickeln gemeinsam. Und am Ende wird das Ganze dann eingedampft oder abgeblasen oder es bleibt eine leere Hülle. Ich glaube, es schützt letztendlich auch die Unternehmen in solchen Fällen lieber beim Status quo zu verbleiben, als sich auf solche Experimente einzulassen.
Jetzt haben wir ja wieder über Praxis gesprochen und auch über Fails bzw. Fehler. Jetzt gibt's ja, oder wir hier in der Runde, uns ist ja eigentlich klar, dass New Work in Verbindung mit neuen Arbeitsformen, mit einer veränderten Unternehmenskultur, mit New Leadership in Verbindung gebracht wird. Aber jetzt gibt's natürlich auch diverse Unternehmen, und vielleicht hast du auch da schon das ein oder andere kennengelernt, die New Work in Verbindung mit einer Anschaffung von neuen Möbeln und vielleicht irgendeiner futuristischen Einrichtung bringen. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte? Also du brauchst jetzt keine Firmen nennen, aber gibt es Erfahrungswerte, die du da gesammelt hast?
Also was wir sehen, hat ja nicht immer mit unserer Tätigkeit zu tun, sondern manchmal und das ist ja letztendlich auch dem Fehlen von umgesetzter Wirksamkeit auch geschuldet, kommt man ja nicht zusammen. Und das hat eben die Ursache, dass bestimmte Dinge auf Produkte beispielsweise reduziert werden. Es werden verschiedene Prozesse, die notwendig sind, dass man zu einem Punkt kommt, sich ehrlich zu machen, auf beiden Seiten wohlgemerkt, um am Kern zu arbeiten, um die individuelle Ausprägung zu erarbeiten, um ein gutes Ergebnis, das dann auch tragfähig ist, für lange Zeit überhaupt möglich zu machen. Wenn das am Anfang scheitert, wenn das sichtbar in eine Richtung läuft, die beispielsweise eine reine Dienstleistung wird, haben wir im Grunde keine Chance, unsere Möglichkeiten, unsere vielfältigen individuellen Projektlösungen auch umzusetzen. Gemeinsam umzusetzen mit den Kunden. Also wichtig ist, dass wir uns eben auf einer Ebene treffen und ehrlich sind. Und wenn, und das ist das Nähkästchen, aus dem ich da plaudern kann, wir auf diese Problematik treffen, dass wir über Kicker, über Shishi, über Produkte, über Spielereien sprechen und an der Stelle auch nicht gemeinsam weiterkommen, dann gehen wir nicht als Leute auseinander, die nicht mehr miteinander sprechen, sondern wir vertagen das. Wir vertagen das auf die Zeit, wo man die Möglichkeit sieht, auf einer anderen Ebene miteinander zu sprechen. Es macht in solchen Fällen einfach keinen Sinn, diese Zusammenarbeit. Und es macht vor allem keinen Sinn, es in einem bestimmten Bereich zu tun. Also, um es nochmal praktischer zu machen, wir haben die Möglichkeit, Dinge schön zu bauen. Wir haben die Möglichkeit, sie bunt zu machen. Wir haben die Möglichkeit, alle Funktionen sauber abzubilden. Wenn wir später aber in den Angeboten, die sowohl die Freiheit ansprechen, aber auch das Kooperative, nicht die richtigen Methoden anwenden, wenn dort nicht möglich ist, dass die Kommunikation nach innen gespielt wird, hat das als eine Umsetzung weder ein individuelles Gesicht, also eine Ausprägung, die zu der Firma dann auch passt, noch konnten wir alles umsetzen und einbringen, was wir zu schaffen imstande sind.
Jetzt mal eine Frage nach deiner Erfahrung. Es arbeiten ja derzeit 3 verschiedene Generationen, je wie man es betrachtet, in den Organisationen zusammen. Und ihr begleitet eben Transformationsprojekte, die mit Organisationsentwicklung zu tun haben, mit räumlicher Veränderung, mit Workflows etc. etc. Gibt es so Tipps, wie man so verschiedene Generationen mitnehmen kann in solchen Projekten? Oder was sind da deine Erfahrungen? Also das Thema verschiedene Gruppen in den Kulturen, verschiedene Gruppen in den Unternehmen. Wie kann man die bewegen? Gibt es da Tipps von deiner Seite?
Wichtig ist, die Unterschiedlichkeit ja zu erhalten und die Generationen, die sich zum Teil wirklich in der Arbeit ja völlig unterschiedlich verhalten und das auch gerne machen, die haben auch Anspruch auf die Angebote, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Wir haben ja Angebote, die Rückzug, Privatheit, Konzentration bedeuten. Viele, da möchte ich mich selbst gar nicht ausschließen, haben ja auch ein höheres Bedürfnis, wenn sie älter sind, auf konzentrative Bereiche, auf Rückzugsbereiche, auf Pausen, auf Kommunikation im reduzierten Maßstab am Tage. Und viele, die jünger sind, möchten sich viel mehr austauschen, haben einen hohen Inspirationsbedarf und möchten sich auch mitteilen. Und dafür braucht es eben attraktive Orte, die möglicherweise gar nicht bürolastig gedacht sind, sondern Versorgung, Bildung, Inspiration durch Irritationen bieten. Und diese Orte kannst du aber genauso einer Generation umgekehrt anbieten, die sich damit in eine andere Richtung entwickelt. Also die Möglichkeiten aufzumachen, Angebote zu schaffen, die dann für die jeweiligen Individuen, die sich ja im Grunde alle unterscheiden, geschlechtlich unterscheiden, altersstrukturmäßig unterscheiden, aber auch charakterlich als Individuum ihrer Prägung entsprechend, ihrer Erfahrungen entsprechend, ganz unterschiedliche Neigungen haben, möglichst viele Angebote machen. Möglichkeitsräume nennen wir das. Und diese Möglichkeitsräume sind auch veränderbar. Diese Möglichkeitsräume sind auch nicht alleine unseren Ideen, die wir gemeinsam entwickeln, fertig geschuldet und sind dann für alle Zeiten so fix, sondern sie verändern sich und sie sind auch veränderbar. Wir haben tatsächlich auch in Projekten Räume, die sind weiß. Die haben vielleicht eine Anzeichnung. Und das, was dann dort passiert, ist den Teams oder den Individuen überlassen, die sich in diesen Räumen aufhalten. Und das ist bewusst so gemacht, damit man eben auch diese Inbesitznahme für diese unterschiedlichen Generationen, für diese unterschiedlichen Menschen möglich macht.
Wie ist das, betrachtet ihr auch zukünftige Entwicklungen zum Thema Arbeitswelt, wie zum Beispiel, also ich denke da jetzt gerade so an virtuelle Realität wie Web3, Metaverse, Tools wie Microsoft Mesh, wie wir mal in Talk mit Raphael Gilgen gelernt haben, weil du hast, oder Markus hat es eingangs gesagt, ihr habt auch ein Netzwerk mit unter anderem auch Software-Spezialisten. Beobachtet ihr auch sowas und ist es so bei euch auf dem Radar, weil könnte ja vielleicht ein Thema sein, jetzt nicht in unmittelbarer Zukunft, aber vielleicht in 10-5 Jahren bereits?
Also es ist nicht nur ein Thema vieler unserer Projektpartner, sondern wir beschäftigen uns ja selbst intensiv mit dem Thema. Wir haben in Projekten eine Software, eine App, die uns zukünftig skalierbare Daten liefert, die von Firmen an uns gehen und Auskunft darüber geben, wie idealerweise diese Veränderungen geplant werden und die den Firmen wiederum eine belegbare Grundlage für Entscheidungen liefert. Also wir arbeiten in die eine Richtung auf der Analysebasis mit einer App in Zukunft, parallel zu den Workshops, und wir arbeiten auf der anderen Seite an der Digitalisierung unserer analogen Plattform. Das bedeutet für uns, dass wir dann eine Möglichkeit gewinnen, auf dieser Plattform entweder eigene Produkte zu konfigurieren, die wir auch deshalb geschaffen haben, weil wir eben Individuallösungen uns vorstellen für unsere Partner und nicht serielles oder nicht nur serielles, jedenfalls in manchen Bereichen, also beispielsweise in der Raumstruktur. Und diese Produkte zu konfigurieren auf einer digitalen Plattform, dort messen, aber auch Workshops durchführen zu können und auf dieser digitalen Plattform dasselbe, das wir heute hier machen, sichtbar auch digital im Rahmen eines Möbelkollektivs mit Sportplatz, Swimmingpool, Dachgarten umzusetzen und hinter jeder Tür eine neue Möglichkeit zu eröffnen. Das wird gerade entwickelt. Das entwickeln wir mit Projektpartnern zusammen. Das ist ein Netzwerk. Das entsteht auch aus Netzwerk. Das ist Basis des Kollektivs. Das sind Ideen, die wir nicht mal alleine haben, sondern die sich aus verschiedenen Inspirationen ergeben. Die Anregungen kommen oft auch aus dem Kollektiv und wir entwickeln sie dann gemeinsam weiter. Und die, die sich heute auf der analogen Plattform Möbelkollektiv bewegen, sind natürlich genauso herzlich eingeladen und können dann sich auf dieser digitalen Plattform tummeln mit einem wesentlich größeren Radius als dem regionalen.
Das heißt, verstehe ich das richtig? In Zukunft vielleicht virtuelle Partys mit DJ am virtuellen Swimmingpool von euch oder wie?
Marco, genau richtig. Die DJs, ob das dann eingespielte DJs bekanntere sind aus weiterem Umfeld oder digital, das ist natürlich die nächste Frage. Aber so eine Afterwork zu veranstalten, tatsächlich, wir sind ja verbunden mit verschiedenen Institutionen, die das ähnlich auch schon versuchen. Ich denke da ans Digitalfestival oder andere, ist eine Entwicklung, die auch an den Firmen ja niemals vorbeigehen wird. Wir müssen natürlich diese Thematik umsetzen, nicht weil das der bessere Weg ist, sondern weil er die Möglichkeiten erweitert, die wir analog schon haben. Und spannend wird's ja dazwischen. Zwischen digital und analog haben wir häufig die Anforderung, dass in Projekten hybride Arbeitsplätze entstehen, hybride Arbeitsorte entstehen, wo das Ungleichgewicht zwischen denen, die sich persönlich vor Ort aufhalten und denen, die zugeschaltet sind, auch nicht zu groß wird. Der Verlust der Informationen, die zwischen denen, die mit 5 oder sogar 6 Sinnen sich in einem Raum aufhalten und denen, die mit 2 Sinnen bestenfalls zugeschaltet sind, dieser Verlust, den gilt es eben zu minimieren. Hybrides Arbeiten wird eine Disziplin sein, mit der sich alle Unternehmen in Zukunft sehr stark auseinandersetzen müssen. Und wir tun das auf unsere Art. Und wir beraten und planen auch auf unsere Art mit unseren Ausprägungen natürlich die Unternehmen, die auf uns zukommen. Wir haben ja über verschiedene Aspekte des Ganzen noch nicht gesprochen. Das Netzwerk hat sich ja gebildet nicht, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir brauchen jetzt 30 Individuen. Wir brauchen 30 verschiedene, weil wir so und so viele Projekte bearbeiten, sondern sie sind zusammengekommen, weil sie Lust hatten, mit uns zu arbeiten. Und wer kommt und wie gearbeitet wird, das bildet sich anhand von Haltungsfragen heraus. Also wenn man in Übereinstimmung ist miteinander, dann entsteht ein Netzwerk. Das entsteht bei uns, wie es bei unseren Partnern und bei unseren Projekten entsteht. Netzwerk ist aber die Basis dessen, was man später dann kooperativ erreichen kann. Und ist auch die Basis für das, was beim hybriden Arbeiten im besten Falle entstehen kann. Nämlich ein Ergebnis, das mehr als aus den Einzelfähigkeiten der Mitglieder in diesen Räumen besteht.
Klasse, finde ich echt spannend. Und Thema Party, ich war neulich im Decentraland auf einer Party. Es funktioniert, also war echt lustig. Und da waren, ich glaube, 350 Leute.
Und deine Yacht hast du parken können?
Nee, ich bin dahin gewandert.
Jetzt arbeitet ihr eigentlich auch für Organisationen, die gewerbliche oder stationäre Arbeitnehmer haben. Das klingt ja alles immer sehr für die Wissensarbeiter. Aber wir haben ja viele produzierende Betriebe mit Arbeitnehmern, die dann eben an der Maschine stehen oder die am Krankenbett stehen oder also die eben präsent arbeiten müssen. Bezieht ihr eigentlich da komplett alle Mitarbeiter mit ein oder wie geht ihr damit um?
Das ist natürlich eine absolut berechtigte Frage und die haben wir uns früh auch gestellt. Nicht nur die Produktion betreffend, sondern auch das Thema Homeoffice. Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns tatsächlich auf den Bereich der Büroarbeit. Warum? Weil es in dem Bereich ums kooperative Arbeiten geht, dass wir mit dem, was wir tun, also mit der Struktur und der Emotion im Wesentlichen beeinflussen können. Und im Produktionsbereich gibt es Experten, die das Thema seit vielen Jahren auf viele unterschiedlichste Arten bearbeiten, optimieren und dafür hoffentlich gute Arbeitsbedingungen sorgen. Und auch im Bereich Homeoffice gibt es natürlich eine Menge Anbieter, die Konzepte entwickeln für den Bereich, in dem es um das Private geht, das eben dann hoffentlich auch auf ergonomische Art und Weise mit der richtigen Umgebung geschieht. Wir freuen uns sehr, wenn beides gut abgedeckt wird. Wir konzentrieren uns aber tatsächlich auf den Bereich, in dem es um Konzentration, gemeinsame Kommunikation, aber auch um Interaktion zwischen Firmen geht. Und das ist für uns auf jeden Fall ein weites Spielfeld, auf dem es weiter auch spannend bleibt zu arbeiten. Denn eine Menge Potenziale, die wir sehen, die daraus bestehen, dass Veranstaltungen wie zum Beispiel die eben beschriebene Synergien und auch Innovationen hervorrufen, Verbindungen schaffen, Wissenstransfer, sind ja noch lange nicht ausgeschöpft. Und die finden nun mal in aller Regel in diesen Bereichen statt.
Wir haben vorher über den Switch aus analoger und digitaler Kommunikation, Zusammentreffen, Arbeit gesprochen und ja auch den Begriff hybride Arbeit wahrgenommen. Jetzt ist hybrid zu arbeiten natürlich eine hervorragende Möglichkeit, sich in eine neue Dimension des Arbeitens zu begeben. Und im Rahmen deiner Workshops oder deiner Erlebnisse hast du da schon Unternehmen kennengelernt, die dazu zwar die Umsetzung wollten, aber letztendlich überhaupt gar nicht bereit dafür waren?
Das fängt tatsächlich schon bei technischen Fragen an, denn Hybrid bedeutet, dass beispielsweise die Akustik wirklich ausgefeilt sein muss, damit an jeder Stelle im Raum jeder auch das gleiche Verständnis von dem hat, was da passiert. Das Gleiche gilt für visuelle Aspekte. Und in Firmen gibt es häufig tatsächlich vorzufindende Strukturen, die dem entgegenstehen. Also man muss oft an den Kern ran und man muss an vielen Schrauben drehen, um einen Raum zu einem wirklich guten Raum zu machen, der hybrides Arbeiten möglich macht. Und dann steht man ja vor der nächsten Herausforderung, dass in diesen Räumen ja nicht fest gearbeitet wird. Also du hast ja nicht eine bestimmte Anzahl analoger Teilnehmer, die fix ist, und du hast genauso wenig eine feste Anzahl hybrider Teilnehmer. Und dann kommt das nächste Thema, die Methode, die dort angewendet wird, oder das Thema, das dort bearbeitet wird, oder das Ziel, das dort verfolgt wird, unterscheidet sich ja auch nochmal, und zwar vollständig von der Sitzung, die vielleicht am Tag zuvor stattgefunden hat. Und nichts ist ja schlimmer, als wenn wir in der Vergangenheit schon schlechte analoge Besprechungen dann in schlechte hybride Besprechungen verwandeln.
Jetzt nähern wir uns ja so langsam dem Ende unserer Sendung. Mal der Blick in die Zukunft. Gibt es Entwicklungen deiner Meinung nach, dass man sagt, das stationäre Office wird flächenmäßig sich wahrscheinlich halbieren? Also es gibt mehr Coworking Spaces oder was sind so Entwicklungen jetzt mal die nächsten 10 Jahre ins Blick genommen, wo du sagst, das kommt auf die Betriebe zu und das wird vielleicht im Moment noch gar nicht so erkannt?
Ja, du hast schon mehrere Aspekte angesprochen, die mit Sicherheit passieren. Nichts logischer, als dass sich Unternehmen überlegen, brauchen sie die bisherige Fläche, die ja für häufig 100% der Belegschaft die entsprechenden Räume zur Verfügung stellte. Viele kommen auf die Idee, das zu reduzieren. Viele reduzieren auf 50%. Wir halten das für keine gute Idee. Denn wenn man sich einen Teil der Fläche, die jetzt frei wird, dazu reservieren würde, die Interaktion zwischen Unternehmen, die Freiheiten individuellen Arbeitens nachzugehen, in diese frei werdenden Flächen zu denken, dann wäre das aus unserer Sicht eine wirklich gute Investition in eine veränderliche Zukunft, die mit Herausforderungen wartet, die ja häufig Geschäftsmodelle in Frage stellen, die Innovationsfähigkeit erfordern, die man mit einer Mitarbeiterschaft, die sich ja überlegen wird, wenn sie zu Hause ist, von Fall zu Fall, ob sie auch von zu Hause nicht für eine andere Firma arbeitet, nicht eine geeignete Fläche vorhält. Also du hast recht, es betrifft verschiedenste Entwicklungen. Die Zukunft besteht ja aus vielen Facetten, die mit der Arbeit auch zu tun haben. Arbeit ist immanenter Bestandteil des Lebens. Wir verbringen sehr viel Zeit mit Arbeit. Deswegen macht es ja auch Sinn, dass sie Sinn hat. Deswegen sprechen wir oft ja auch darüber, dass neue Arbeit Sinn machen muss. Und diese Arbeit, die wird mit Sicherheit ein Potenzial haben in Bereichen, die mit Interaktion zu tun haben, die mit Öffnung zu tun haben, die mit Kooperation zu tun haben, die mit Synergien zu tun haben, die auch das Thema Wettbewerb möglicherweise neu definieren und da Möglichkeiten zulassen, gemeinsam stärkere, qualitativ hochwertigere Ergebnisse zu entwickeln. Ich glaube, wir brauchen das auch. Wir haben uns jetzt in der Kürze der Zeit nicht über Aspekte wie Unternehmen und Gesellschaft unterhalten können, aber in dem Bereich, der letztendlich auch der Grund für unser Arbeiten ist, in der Gesellschaft auch für die Möglichkeiten der Veränderung zu sorgen, in der Gesellschaft auch, die ein hohes Maß an Spaltung aufweist, Verbundenheit, wenn es möglich ist, herzustellen, an den kleinen Schrauben zu drehen, die wir vielleicht haben, ist ein Ziel, das für Unternehmen mehr als sinnvoll ist.
Absolut, ja. Geben wir dir alle recht. Für interessierte Hörerinnen und Hörer da draußen unseres Podcasts, wo können die mehr über das Möbelkollektiv erfahren? Ihr habt wahrscheinlich eine Website.
Wir haben eine Website. Es gibt uns auf LinkedIn und auch auf Facebook. Das interessanteste Medium ist aber das Direkte. Also die mehr wissen wollen, sind auch herzlich eingeladen, das persönlich in Erfahrung zu bringen. Das Möbelkollektiv ist offen. Das Möbelkollektiv ist, wie soll ich das sagen, niederschwellig.
Aber das auf hohem Niveau.
Ja, wir machen nicht nur Partys, sondern wir haben alle möglichen Aktionen und wir machen das gerne. Wir verbinden uns gerne und wir haben Spaß daran, wenn alle, die sich auf der Ebene treffen, sich auch miteinander verbinden. Sehr spannend, was sich daraus immer entwickelt.
Und eins hast du vergessen. Ja. Es gibt einen sehr leckeren Espresso.
Unter anderem. Und ein lecker Bier.
Ja, prima. Gin. Dann lohnt es sich doch vorbeizuschauen.
Gerne.
Gin auch. Holla. Ja, die Bar ist gut gefüllt anscheinend. Klasse. Hier, Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast für das ausführliche Gespräch mit uns. Hat mega Spaß gemacht. Wir haben sehr, sehr viel wieder dazugelernt. Und Info an dich da draußen, alle entsprechenden Links packen wir natürlich in die Shownotizen, sodass du dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl da hinklicken kannst. Direkt zum Möbelkollektiv auf die Website klicken kannst oder auch auf LinkedIn. Oder am besten direkt vorbeischauen. Genau. Vielen, vielen Dank und alles Gute für die Zukunft und ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht.
Ich danke euch.
Gerne. Vielen Dank, Tommy. Also dann, tschüss. Danke. Ciao, ciao, Thomas. Tschüss.
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 Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Podcast-Folge des New Work Talk Podcast gefallen hat, neue Impulse für die Arbeit der Zukunft mitgegeben hat und bedanken uns dafür, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen zum Thema New Work haben, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollen, dann freuen wir uns über Ihr Feedback per E-Mail oder in LinkedIn. Alle Infos und weiterführende Links finden Sie auf unserer Website newworktalk.com. An dieser Stelle bereits vielen, vielen Dank dafür. Wenn Ihnen der New Work Talk Podcast gefällt, dann können Sie uns mit einer Bewertung oder Ihrer Rezension bei Apple Podcasts unterstützen. Ansonsten abonnieren Sie den Podcast, wie eben genannt, in Apple, in Spotify, in Google Podcast und Co., um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal sagen
Tobias Augsten, Markus Blank
und Marco Sommer.